Ich bin Lemont Standiford zum ersten Mal am Freitag, dem 26. Oktober 1984 begegnet. Ich hatte gerade Spätschicht bei der Conoco an der Broadway Extension. Damals war ich Alkoholikerin. Ich trank jede Nacht ein Fläschchen Wodka. Solange man rauchte, konnte es keiner riechen. Das war ein guter Job für eine Alkoholikerin. Ich musste bloß ein paar Knöpfe drücken und das Geld in Empfang nehmen. Ich hatte erst einen Monat dort gearbeitet und schon $1 Gehaltserhöhung gekriegt. Er fuhr ein feuerrotes 442er Cabrio mit schwarzem Dach. Ich hatte den Wagen schon auf dem Broadway rumkurven sehen. Außer aus dem Fenster zu gucken, gab es nämlich nicht viel zu tun. Er hielt an Säule 7 und das Licht an meiner Anzeige ging an. Ich musste mich um einen anderen Kunden kümmern, drum legte ich die Zigarette hin und gab ihm sein Wechselgeld und dann noch jemand anderem. Als ich das erledigt hatte, lehnte ich mich auf meinem Hocker zurück und nahm einen Zug. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Ich dachte, er hätte sein Nummernschild runtergeklappt, um zu tanken, aber ich konnte ihn einfach nicht mehr sehen. Ich stand auf, um einen besseren Überblick zu haben und sah, dass er gar kein Nummernschild hatte. Und genau in dem Moment fuhr er raus, bog links ab auf die Straße und in dem Strom von Rücklichtern verlor ich ihn aus den Augen. Für jeden, der wegfuhr, ohne zu bezahlen, musste man ein Formular ausfüllen. Je mehr man davon hatte, desto genauer sah sich der Geschäftsführer bei einem die Einnahmen an. Jedes rief einem in Erinnerung, was für einen Scheißjob man hatte. Ich drückte auf die Reset-Taste für 7 und fing an, das Formular auszufüllen. Es widerte mich an zu sehen, wie krackelig meine Handschrift war. Ich hatte das Trinken inzwischen ziemlich satt, aber es gab nichts anderes, was ich tun konnte. Ich kam zur Beschreibung des Fahrzeugs und dachte mir, wie leicht es jetzt wäre, so einen Wagen ausfindig zu machen, und ich fing an, einen falschen Wagen aufzuschreiben. Ich hatte ihn nur kurz gesehen, aber ich fing an, einen Buick Skylark aufzuschreiben. Und gerade als ich mit der Beschreibung fertig bin, fährt der 442er wieder vor. Er hat eine Motorhaube mit Ansaugschlitzen und Rallye-Streifen, Reifen mit erhabenen weißen Buchstaben drauf, Propellerradnarben. Nichts Ausgefallenes, nur sehr geschmackvoll. Der Wagen hält direkt vor meinem Fenster und er steigt aus. Er wirft den Kopf zurück, um die Haare vor den Augen wegzuwischen und beugt sich mit riesigen Pupillen zu der Öffnung im Plexiglas runter. Er hat Zähne, die fast wie Fänge aussehen. Mir gefallen seine Augenbrauen, wie sie sich an den Enden nach unten biegen. "Ich habe vergessen, an was für einer Nummer ich war", sagte er und schiebt einen 20er ins Fach. "Glückszahl 7", sag ich. "Ja", sagt er, überrascht, dass ich es noch weiß, und sieht mich an. Ich kann mich immer noch an diesen Blick erinnern. Seine Augen wie eine Mondfinsternis, die Art, wie ihm die Haare ums Gesicht wehten, wie er sich mit dem kleinen Finger eine Strähne aus dem Mund zog. "Gute Fahrt", sagte ich. Und ich denke, wir wussten Bescheid. Manchmal braucht es nicht viel für die Liebe. Man muss einfach da sein, wenn sie sich zeigt. Meine Mom hielt überhaupt nichts von Lemont. Als ich ihn kennenlernte, wohnte ich in Edmond mit 2 Freundinnen in einem Bungalow hinter der Bibliothek. Galin und Joy. Da hatten Rico und ich schon Schluss gemacht. Meine Mom redete aus vielen Gründen nicht mit mir, auf die ich später dann zurückkommen werde. Galin und Joy gaben mir Unterschlupf. Wir tranken alle und hatten einen ziemlichen Jobverschleiß. Aber das Haus war sauber, darauf achteten wir. Unsere Einrichtung bestand größtenteils aus Pflanzen, weil Joy ein Händchen dafür hatte. Wir standen alle gegen Mittag auf, geisterten durchs Haus und machten im Zeitlupentempo sauber. Galin hatte eine Kiste voll alter Bluesplatten und wir bekifften uns, aßen auf dem Sofa Cornflakes und lauschten Lightning Hopkins und Sonny and Brownie. Es ist komisch, weil bei der Hälfte der Lieder ging es um Typen, die wegen Mord im Gefängnis saßen. Sie schrien und brüllten Zeug wie "I done killed my woman, don't you know she done me wrong" und so. Es tat ihnen aber nicht wirklich leid, eher hatten sie was draus gelernt, zum Beispiel, dass sie denselben Fehler nicht nochmal machen würden. Wir dachten uns unsere eigenen Strophen aus. "I done paid that electric bill, I done it yesterday." Joy sang dann in so eine Bierflasche, als wäre es ein Mikro, und machte Janis Joplin nach. Oder sie setzte sich eine Sonnenbrille auf und war dann John Belushi. Sie konnte diese ganzen Toten nachmachen. Wir fanden Leute gut, die sich so amüsierten, dass sie sich damit umbrachten. Wir waren wie sie, bloß dass wir noch nicht berühmt oder tot waren. Das war immer der beste Teil des Tages, bevor wir uns für die Arbeit fertig machen mussten. Wir saßen da und tranken und sangen, bis jemand sagte, es ist soweit. Das wäre jetzt vielleicht so eine gute Stelle, um ein bisschen Wind aufkommen zu lassen, wenn wir in unseren Uniformen das Haus verlassen. Wir mussten nämlich alle eine tragen. Joy arbeitete am Autoschalter des Taco Mayo, Galin hatte gerade bei Crockett Smokehouse angefangen und ich war erst seit ungefähr einem Monat bei der Conoco. Und ich wusste, dass das nicht von Dauer sein würde, weil ich schon angefangen hatte zu klauen. Ich klaute stangenweise Marlboros und Sixpackweise Bier. Am Anfang hauptsächlich für mich selbst. Später, als ich schon wusste, dass ich kündigen würde, packte ich einen Müllsack voll, warf ihn in den Container, damit LeMond ihn sich holen konnte. Ich ließ auch Kaugummi mitgehen. Wir hatten immer jede Menge Kaugummi. Bubble Yum, Bubblicious, Wrigley's, Carefree. Ich nahm es in meiner Handtasche mit nach Hause. Es war gut, weil ich dann das Gefühl hatte, damit meinen Teil zum Haushalt beizutragen. Wir brauchten es alle, besonders bei der Arbeit. So hat LeMond mich näher kennengelernt, indem er mich nach Schichtende immer heimbrachte. Das erste Mal, als er es mir anbot, wusste ich, dass sowas kommen würde, weil er vorher schon zweimal übers Gelände gekurvt war. Er kam gegen 10 vor 11 wieder und parkte am Druckluftmesser. Inzwischen hatte ich meine Flasche ausgetrunken und fühlte mich gut. Daheim hatte ich noch eine im Gefrierfach in einer Schachtel tiefgekühlter Erbsen versteckt. Es war eine gute Zeit am Abend. Er wartete, bis Mr. Fredfred, der Typ von der Nachtschicht, kam. Sie würden Mr. Fredfred sehr mögen. Er liefert allein genug Stoff für ein ganzes Buch. Sie stellten ihn im Rahmen eines Förderprogramms für ambulante Patienten ein, das der Staat durchführte. Er war völlig durchgeknallt. Er hatte so ein Notizbuch, das er mit wissenschaftlichen Formeln vollschrieb, um irgendwas über Planeten nachzuweisen. Er hat mir mal die Schaubilder gezeigt. Die ganzen Planeten waren genau in einer Linie mit Oklahoma City aufgereiht. Eigentlich mit Mr. Fredfred. In einem Kreis in einer Ecke befand sich eine kleine Abbildung, die einen Blitzstrahl zeigte, der ihm genau durch den Kopf fuhr. Er versuchte nachzuweisen, dass die Planeten ihm was antun, dass sie irgendwie gegen ihn sind. Ich weiß nicht, was die Leute seiner Meinung nach dagegen hätten tun sollen, wenn er tatsächlich es nachgewiesen hätte. Ich habe Mr. Fredfred so getauft. Eigentlich hat er es selbst getan und ich war bloß dabei. Also dieser Betreuer begleitete ihn vom Nancy Daniels Heim, so einer Wohngruppe, rüber. Um den Job zu kriegen, musste er bloß diese Bewerbungen ausfüllen. Stan, der Geschäftsführer, brachte ihn dazu nach hinten in die Kabine. Seine Haare waren nicht richtig gekämmt, sondern hinten irgendwie so aufgebauscht, als hätte er darauf geschlafen. Der Betreuer sagte, dass alle fänden, Fred wäre bereit für diesen großen Schritt und wie großzügig das von uns wäre und so. Und inzwischen füllt Fred ganz allein das Formular aus. Ich gehe nach hinten, um einen Karton Milky Way zu holen und auf dem Weg nach draußen schaue ich ihm über die Schulter. Er hat nur seinen Namen eingetragen. Er hat einen Kreis um Mister gezogen, Vorname Fred, Nachname Fred. Der Rest ist leer. An diesem ersten Abend, als LeMond mich heimfuhr, kam Mr. Fredfred mit seinem Notizbuch. Er sagte immer bloß Hallo. Danach war es so, als wäre man nicht da. Ich sagte immer noch ein paar Worte zu ihm, weil ich dachte, das könnte irgendwas in Gang setzen. Aber behalten Sie Mr. Fredfred im Gedächtnis, weil er später nochmal vorkommt. Ich überprüfe also meine Registrierkasse, zeichne den Papierstreifen ab und schiebe ihn in den Safe. Mr. Fredfred rechnet schon Kunden ab. Gute Nacht, sage ich richtig laut und gehe nach draußen, um darauf zu warten, dass Galen mich abholt. Aber ich warte nicht wirklich auf sie. Ich warte darauf, dass LeMond rüberkommt und mir anbietet, mich zu fahren. Es gefällt mir, dass er nicht sofort kommt. Der 442er hat getönte Scheiben. Unter den Lampen verwandelt sich das Lila in Schwarz. Man kann nichts erkennen. Dann startet er den Wagen. Er hat einen Sound wie ein Tier und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Die Scheinwerfer sind direkt auf mich gerichtet. Es ist lächerlich. Ich sehne mich jetzt schon nach ihm. Aber es ist auch angenehm. Er lässt plötzlich die Kupplung kommen und der 442er hinterlässt eine Reifenspur, als er einen Satz nach vorne macht und mit röhrendem Auspuff direkt vor mir stehen bleibt. Ich kann immer noch nichts durch die Scheiben erkennen. Die Beifahrertür schwingt auf und es dröhnt ein Song von MC Five raus. Das ist ja wie in der Highschool, denke ich. Aber was soll's. Ich sehe mich ein letztes Mal nach Galen um, dann steige ich ein. Seine Augen sind genauso wie neulich. Sie saugen mich einfach ein. Er lächelt und zeigt mir seine Fangzähne. Und sagt er, wo willst du hin? Ich habe vergessen, Ihnen von Jody Joe zu erzählen. Er hat es nicht mehr mit uns nach Edmond geschafft. Eines Tages legte er sich unter die Hollywood-Schaukel und starb. Es fiel keinem auf, ehe das Abendessen vorbei war. Normalerweise lag er immer unterm Tisch und leckte den Teppich sauber. Das war ekelhaft. Meine Mom rief nach ihm, aber er kam nicht. Sie fand ihn unter der Hollywood-Schaukel und dachte, dass er schläft. Sie schob den Fuß drunter und stieß ihn an der Schulter an. Das machte sie nochmal, dann kniete sie sich hin. »Hol deinen Vater«, sagte sie. Mein Dad kam raus und legte eine Hand auf Jody Joes Hals, als wollte er versuchen, ihm den Puls zu fühlen. »Sieht nicht gut aus«, sagte er. Meine Mom verschränkte die Arme und hielt sich die Ellbogen, als wäre ihr kalt. Ich erinnere mich daran, weil sie es bei meiner Verhandlung genauso getan hat. Mein Dad stand auf und nahm sie in den Arm. »Er hatte ein langes Leben«, sagte er, als wäre das für so einen Hund eine große Leistung. Er drückte sie, legte ihr dann den Arm um die Schulter und drehte sie zur Tür. Und ich konnte sehen, er wollte, dass wir alle reingehen. Das tat meine Mom dann auch, um fertig abzuwaschen, während ich Fernsehen guckte. Das war lange bevor es Kabel gab und in der Nähe von Depew gab es keine große Anzahl von Sendern. Draußen klirrte und quietschte die Hollywood-Schaukel. Im Fernsehen lief so eine Natursendung, irgendwelche Tiere, die sich gegenseitig auffraßen, und ich ging ans Vorderfenster, um zu gucken, ob ich meinen Dad sehen konnte. Er trug die Gartenhandschuhe meiner Mutter. Er hielt einen großen Müllsack, in den er Jody Joe reinzuschieben versuchte. Das Twistgarn hatte er zwischen den Zähnen. Jody Joes Hinterbeine fielen aber immer wieder raus. Mein Dad hob den Sack vom Boden auf, um Jody Joe ganz reinzukriegen, hielt dann oben zu, drehte den Sack ein paar Mal und verschnürte ihn. Der Sack war voller Luft, wie so ein Ballon. Als mein Dad ihn hinstellte, kippte er um. Er warf die Handschuhe auf die Hollywood-Schaukel und zündete sich eine Zigarette an. Doch nach ein paar Zügen warf er sie in den Garten.